Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 25 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica haben Politiker in aller Welt an die Ermordung von mehr als 8000 muslimischen Jungen und Männern erinnert. Gleichzeitig riefen sie in Videobotschaften zur Versöhnung in Bosnien und Herzegowina auf. Wegen der Corona-Pandemie konnten hohe ausländische Staatsgäste in diesem Jahr nicht nach Srebrenica fahren, wo eine Trauerfeier mit den Hinterbliebenen stattfand.
Gedenken an die mehr als 8000 Opfer des Verbrechens. Vor 25 Jahren hatten bosnisch-serbische Truppen muslimische Männer und Jungen in Srebrenica ermordet. Immer noch gelten etwa 1000 der damals Getöteten als vermisst. Doch in jedem Jahr werden sterbliche Überreste von Opfern entdeckt und, so wie auch heute, an der Gedenkstätte Srebrenica beigesetzt. 46 amtierende wie auch ehemalige Staats- und Regierungschefs aus aller Welt haben Videobotschaften an die Angehörigen der Opfer von Srebrenica übermittelt, so auch Bundespräsident Steinmeier.
Ich habe großen Respekt vor all den Menschen in Bosnien-Herzegowina und der ganzen Region des Westbalkans, die einen Beitrag zur Versöhnung und zur Aussöhnung aller Beteiligten leisten.
Der Beginn der Tragödie. Die damals in Srebrenica stationierte UNO-Schutztruppe war mit 300 niederländischen Blauhelmsoldaten den 15.000 bosnisch-serbischen Angreifern hoffnungslos unterlegen. Die UNO-Schutzzone wurde kampflos aufgegeben. Auf Befehl des bosnisch-serbischen Militärchefs Mladic wurden muslimische Frauen von ihren Männern und Söhnen getrennt. Danach erfolgte das tagelange Morden in den Wäldern um Srebrenica. UN-Generalsekretär Guterres gestand heute eine Mitschuld der Vereinten Nationen an dieser Tragödie ein. Vor einem Vierteljahrhundert haben die Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft die Menschen in Srebrenica im Stich gelassen. Dieses Scheitern wird unsere Geschichte für immer heimsuchen. Die Verantwortlichen des Massakers, Militärchef Mladic sowie der bosnische Serbenführer Karadzic, waren nach jahrelanger Flucht schließlich festgenommen und vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag in den Jahren 2017 und 2019 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden.
Nach dem Scheitern von zwei Resolutionsentwürfen gestern im Sicherheitsrat geht das Ringen um die UN-Hilfe für Syrien weiter. Der deutsche UN-Botschafter Heusgen kündigte einen neuen Vorschlag an. Deutschland hat zurzeit den Vorsitz inne. Bundesaußenminister Maas rief die Ratsmitglieder zum Kompromiss auf. Ohne Mandat können die UN-Hilfslieferungen über die Türkei nach Nordsyrien nicht wieder aufgenommen werden. Die Transporte über die beiden Grenzübergänge Bab al-Salam und Bab al-Hawa sind wichtig zur Versorgung der Menschen in Aleppo und Idlib.
Reger Grenzverkehr in Bab al-Hawa auch am Tag danach. Türkische Lastwagen auf dem Weg nach Idlib. Hilfslieferungen der Vereinten Nationen aber sind nicht darunter. Sie dürfen das Nadelöhr in die Rebellenhochburg ohne Genehmigung der Regierung in Damaskus nicht mehr passieren. Für die Familien in den Flüchtlingscamps eine Hiobsbotschaft. Allein das Welternährungsprogramm hat in Idlib bislang 1,3 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln und Medikamenten versorgt. Auch in diesem Camp an der türkischen Grenze geht nun die Angst um. Die Vertriebenen hier haben keine anderen Lebensmittel als die der Hilfsorganisationen. Sie sind davon abhängig. Sonst haben sie nichts zu essen. Wenn sie keine Essenspakete mehr bekommen, stirbt hier auch das Leben. Der Sicherheitsrat aber konnte sich gestern auf keine neue UN-Resolution einigen, die solche Hilfslieferungen weiter ermöglicht. Die alte lief um Mitternacht aus. Vor allem Russland stellt sich in den Verhandlungen bislang quer. Präsident Putin will Syriens Machthaber Assad den Rücken stärken. Der will die Kontrolle über das ganze Land zurück, auch über die Grenzposten ins Rebellengebiet. Mit der Strategie des Aushungerns hat der Aufständische schon in der Vergangenheit niedergerungen. Das könnte nun auch hier drohen, wie Analysten glauben. Die Regierung will sämtliche Hilfslieferungen, die ins Land kommen, auch selbst unter ihrer Kontrolle haben. Dann kann sie diese Güter in die Hochburgen ihrer Anhänger umleiten. Die Menschen im Rebellengebiet von Idlib und Aleppo allerdings gehen dann leer aus. Als Kompromiss zeichnet sich ab, dass künftig nur noch einer statt zwei Grenzposten offen bleibt. Ein bitterer Rückschlag für Millionen Flüchtlinge in Idlib, die auf Hilfe von außen angewiesen sind.
In der serbischen Hauptstadt Belgrad ist es gestern Abend nach Protesten gegen Präsident Vucic wieder zu massiven Ausschreitungen gekommen. Hunderte Demonstranten lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei und versuchten, das Parlament zu stürmen. Mehr als 70 Menschen wurden nach Angaben der Behörden festgenommen. Auslöser der seit Tagen andauernden Proteste war eine geplante Verschärfung der Corona-Maßnahmen, die aber inzwischen zurückgenommen wurde.
Eskalation in Belgrad gestern am Abend. Es sind vor allem rechtsextreme Regierungsgegner, die versuchen, das Parlament zu stürmen. Erst nach 2 Stunden und mit dem Einsatz von Tränengas bekommt die Polizei die Lage unter Kontrolle. Bereits am Nachmittag hatten sich tausende Menschen zum friedlichen Protest versammelt, in Belgrad, aber auch in anderen großen Städten Serbiens. Das Corona-Management der Regierung sei nur der Impuls für die Proteste gewesen, sagen die Demonstranten. Jetzt wollten sie zeigen, dass sie genug haben von Vetternwirtschaft, von einem zunehmend autoritären Präsidenten und einer Regierung, die kritische Stimmen unterdrücke, so die Demonstranten. Ich bin gekommen, um meine Rechte einzufordern, die mir laut Verfassung zustehen und die Vucic uns raubt. Präsident Alexander Vucic hatte für die Parlamentswahlen die Corona-Maßnahmen weitgehend aufgehoben. Kurz darauf stieg die Zahl der Neuinfektionen massiv an. Vucic kündigte eine erneute Ausgangssperre an, die er aufgrund der Proteste wieder zurücknahm. Bürger Serbiens, bleibt ruhig, bleibt friedlich. Es wird keine Instabilität, kein Chaos in unserem Land geben. Wer glaubt, er kann Probleme mit Gewalt lösen, wird vor Gericht gestellt. Inzwischen haben gewaltbereite Gruppierungen für heute zu neuem Protest aufgerufen. Die Zahl friedlicher Demonstranten ging in den letzten Tagen zurück.
Die von der Corona-Pandemie besonders hart getroffene Tourismusbranche in Deutschland verzeichnet nach eigenen Angaben leichte Zuwächse. Die Buchungen haben in der Ferienzeit wieder angezogen, wie der Deutsche Reiseverband erklärte. Die Umsatzverluste der ersten Monate werde das aber nicht wettmachen. Auch die Starts und Landungen an den deutschen Flughäfen haben wieder zugenommen, allerdings auf niedrigem Niveau.
Ohne Maske geht es diesen Sommer nicht. Beim Check-in, beim Reisen an Flughäfen. Die Sommerferien bringen zwar wieder etwas mehr Reiseverkehr, dies sei allerdings kein Vergleich zu sonst. Beispiel Köln-Bonn. Hier starten im Moment täglich 80 statt normalerweise 300 Maschinen.
Im vergangenen Jahr hatten wir an einem trubeligen Ferientag so bis zu 45.000 Passagiere. Das ist so ein normaler Wert. An diesen Tagen jetzt haben wir bis zu 8.000. Wir haben diese Woche zum ersten Mal die 8.000er-Grenze geknackt. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Aber das ist natürlich eine andere Situation als noch im vergangenen Jahr in den Ferien.
Vor allem Palma de Mallorca sah ein Top-Ziel diese Sommerferien, berichten Reiseverbände. Für Juli und August buchen 26% der Urlauber Reisen auf die Balearen und Kanaren. 25% entscheiden sich für Deutschland. 21% für Griechenland. Auch Buchungen in Österreich, Italien und Kroatien nehmen für den Zeitraum der deutschen Sommerferien etwas zu. Der bisherige Verlauf der Saison mache der Branche Hoffnung, aber
es ist noch sehr viel Verzweiflung da, weil uns viele Monate des Geschäftes fehlen. Wir haben insgesamt bis Ende August mit der ja noch weltweit geltenden Reisewarnung für 160 Ländern werden wir einen Umsatzverlust von 20 Milliarden Euro hinnehmen müssen. Das kriegen wir auch in diesem Jahr nicht mehr weg.
Auch die Freude über die zahlreichen Buchungen nach Mallorca könnte sich bald legen. Denn dort gilt in vielen Orten von Montag an eine noch strengere Maskenpflicht. Deswegen, so der Hotelverband der Balearen, gäbe es bereits erste Stornierungen. An Nord- und Ostsee sind viele Regionen ausgebucht. Auch in St. Peter-Ording kurbeln Urlauber den Tourismus an. Volle Promenaden, gefüllte Strände machen der Branche aber Sorgen, dass es auch hier wieder mehr Einschränkungen geben könnte.
In Deutschland gelten mittlerweile mehr als 184.000 Corona-Infizierte als genesen. Mit möglichen Langzeitschäden durch Covid-19 beschäftigen sich inzwischen mehrere Studien, etwa was die Folgen für Lunge und Herz betrifft. Patienten, die eine Erkrankung überstanden haben, klagen auch danach noch über wiederkehrende Symptome wie Erschöpfung, Husten oder Fieber. Das gilt auch bei einem milden Krankheitsverlauf.
Alltagshandlungen wie Fensterputzen. Für Bettina Gräb bedeutet das direkt Fieber, Bluthochdruck, Gliederschmerzen. Dabei liegt ihre Covid-19-Erkrankung schon rund 4 Monate zurück.
Ich bin absolut nicht leistungsfähig, was auch im Beruf schwierig ist. Ich kann meinen Beruf einfach, obwohl ich einen Bürojob habe, der jetzt, wo man sagt, körperlich nicht anstrengend ist, nicht ausüben. Ich sitze da mit erhöhter Temperatur und Fieber und das geht einfach nicht.
Im Krankenhaus musste sie damals nicht behandelt werden. Jetzt will sie dorthin zu Professor Richter. Er leitet die erste deutschlandweit zugelassene Studie zu Langzeitfolgen an der Lunge. Sein Zwischenfazit?
Die Lunge braucht Zeit zum Heilen, vielleicht mehrere Monate. Dann aber sehen wir wieder Patienten, die trotz einer leichten Lungenentzündung andere Spätfolgen haben. Das zeigt ganz klar, dass das Virus auch ganz andere Organsysteme betrifft, wie eben vor allem das Nervensystem.
Eine mögliche Folge ist der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, so sein Kollege von der Neurologie. Sowohl bei alten als auch jungen Menschen kann es durch Covid-19 zu Nervenschäden kommen.
Wir haben schon auch einige Patienten gesehen, die ich als jünger bezeichnen würde, zwischen 40 und 50 mit sehr schweren Verläufen. Ich erinnere einen Patienten, den wir hier auf der Intensivstation behandelt haben, mit einer schweren Gehirnentzündung.
Insgesamt weiß man noch zu wenig über die Spätfolgen. Man kann nur die Beschwerden behandeln. Darauf hofft jetzt auch Bettina Gräb.
Der in der Russland-Affäre verurteilte ehemalige Berater von US-Präsident Trump, Roger Stone, ist wieder auf freiem Fuß. Trump erließ ihm die 3-jährige Haftstrafe. Das Urteil sei ungerecht gewesen. Stone bedankte sich für die Entscheidung und bezeichnete das Verfahren gegen ihn als Hexenjagd. Eine Jury hatte es als erwiesen angesehen, dass Stone Ermittlungen behindert, Zeugen beeinflusst und Falschaussagen getätigt hat. Die Demokraten kritisierten Trumps Entscheidung und warfen ihm vor, sein Amt zu missbrauchen. In China sind derzeit mehrere Provinzen in der Mitte und im Süden des Landes von schweren Überschwemmungen betroffen. Nach starken Regenfällen traten viele Flüsse über die Ufer, darunter auch der längste Fluss Chinas, der Yangtze. Hunderttausende Bewohner mussten bereits ihre Häuser verlassen. Durch Erdrutsche kamen in den vergangenen Tagen zahlreiche Menschen ums Leben oder werden vermisst.
Die Provinz Jiangxi im Süden. Nur eine von vielen vom Hochwasser betroffenen Regionen in China. Das chinesische Staatsfernsehen zeigt seit Tagen immer neue Krisengebiete. In der Nachbarprovinz Fujian ließ Starkregen Flüsse über die Ufer treten. Hunderte Straßen und Häuser wurden zerstört. Feuerwehrleute retten ein erst 7 Tage altes Baby, das mit seiner Familie in Trümmern eingeschlossen war. Entlang Chinas längsten Fluss, dem Yangtze, haben jetzt 4 Millionen Städte die höchste Flutwarnstufe ausgerufen. Insgesamt sind mehr als 33 Millionen Menschen in China vom Hochwasser betroffen. Wir kontrollieren ununterbrochen Deiche und Schleusentore, vor allem an Flussufern, an denen das Wasser den Warnpegel überstiegen hat. Bei uns in der Provinz Hubei haben wir dafür 57.000 Menschen im Einsatz. Trotzdem kommt es immer wieder zu Deichbrüchen. Chinas Staatsfernsehen zeigt, wie Soldaten im Krisengebiet helfen. Die Behörden melden auch für die kommenden Wochen weiteren Starkregen für mehrere Landesteile.
Die Lottozahlen. 8, 16, 29, 32, 38, 46, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 12. Juli.
Das Tief über Finnland zieht weiter nordostwärts und wir geraten zunehmend unter Hochdruckeinfluss. Heute Nacht ist es meist locker bewölkt oder klar. Im Südosten Bayerns regnet es hin und wieder noch etwas. An den Küsten sind vereinzelt Schauer möglich. Morgen scheint die Sonne im Südwesten oft ungestört. Sonst gibt es auch mal dickere Wolken. Im Norden und nach Osten hin einzelne Schauer. Heute Nacht kühlt es ab auf 13 bis 3 Grad. Morgen werden in Nordfriesland 17, am Oberrhein 28 Grad erreicht. Am Montag viel Sonne, nur im Norden und an den Alpen vereinzelt Schauer. Dienstag im Nordwesten Regen, sonst freundlich. Später auch vom Südwesten über die Mitte bis in den Nordosten vereinzelt Schauer. Am Mittwoch insgesamt wolkiger mit Regen, Schauern und einzelnen Gewittern.
Karen Mioska meldet sich um 23.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Der größte Staudamm Afrikas. Äthiopien und Ägypten streiten um das Wasser des Nils. Und wenn Fußball Geschichten schreibt, das Magazin Kicker wird 100 Jahre alt. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.